Als er mich erblickte, seufzte er und verdrehte die Augen. »Ich weiß auch nicht, warum ich frage«, sagte er. »Wer könnte es wohl zu dieser Stunde sonst sein?« »Hoffentlich habe ich sie nicht aus dem Bett geholt«, sagte ich.
»Ivo, ich habe eben erst mit dem Müde bin ich geh zur Ruhe begonnen.«
Er warf Bär einen Blick zu, als hätte er gerade eine brennende Dynamitpatrone zu ihren Füßen entdeckt. »Isaak, das ist meine Freundin Beatrice. Ich möchte ihr mit ihrer Erlaubnis diesen Ort zeigen. Seien Sie unbesorgt, sie ist absolut vertrauenswürdig.«
»Kennen Sie die Regeln?«
Bär nickte. Isaak schüttelte schweigend den Kopf, spähte wie immer nach Schattengestalten auf der Straße und ließ uns herein. »Ich habe Ihre Tochter Nuria besucht«, warf ich hin. »Es geht ihr gut. Sie hat viel zu tun, aber es geht ihr gut. Sie schickt Ihnen Grüße.«
»Wie langweilig Sie sind, wenn Sie flunkern, Sempere. Aber das Bemühen sei verdankt. Los, kommen Sie.«
Als wir drinnen waren, reichte er mir die Öllampe und riegelte wieder zu, ohne uns weiter zu beachten.
»Wenn Sie fertig sind, wissen Sie ja, wo Sie mich finden.«
Das Bücherlabyrinth war in geisterhaften Inseln zu erahnen, die sich unter dem Schleier der Dunkelheit zeigten. Wir traten in die Tunnel und Galerien des Labyrinths, die unter unseren Schritten knarrten. Die Markierungen, die ich bei meinem letzten Besuch angebracht hatte, waren noch da. »Komm, ich möchte dir etwas zeigen«, sagte ich. Es gelang mir, im Gewirr von Korridoren und Tunneln den richtigen Weg wiederzufinden, und wir bogen in einen schmalen Gang ein, der aussah wie ein in die Schwärze hineinreichender Steg. Neben dem letzten Regal kniete ich nieder und suchte mein Buch, versteckt hinter der Reihe von Bänden, die unter einer im Licht der Lampe wie raureif glänzenden Staubschicht begraben waren. Ich ergriff es und gab es Bär. »Darf ich dir Julian Carax vorstellen?«
»Der Schatten des Windes«, las sie und strich über die goldenen Buchstaben des Umschlags.
»Kann ich es mitnehmen?«, fragte sie.
»Jedes außer diesem.«
»Aber das ist ungerecht. Nach allem, was du mir erzählt hast, möchte ich gerade dieses.«
»Ein andermal vielleicht. Aber heute nicht. Nimm irgendein anderes. Schau, das hier klingt vielversprechend. Das Hochlandschwein, das unbekannte Wesen. Auf der Suche nach den Wurzeln der iberischen Sau von Anselmo Torquemada. Davon sind bestimmt mehr Exemplare verkauft worden als von jedem Roman von Julian Carax. Vom Schwein kann man alles brauchen.«
»Das andere da macht mich mehr an. Tess of the D'Urbervilles. Es ist die Originalausgabe. Wagst du dich auf Englisch an Thomas Hardy ran?« Sie schaute mich missbilligend an.
»Es ist dein.«
»Na also? Es scheint doch ganz, als würde es auf mich warten. Als wäre es seit vor meiner Geburt für mich hier versteckt gewesen.«
Verdutzt schaute ich sie an. Sie verzog den Mund zu einem Lächeln.
»Was habe ich denn gesagt?«
Da küsste ich sie, ohne nachzudenken, leicht auf die Lippen. Es war nahezu Mitternacht, als wir vor ihrer Haustür ankamen. Wir hatten fast den ganzen Weg schweigend zurückgelegt, da wir nicht auszusprechen wagten, was wir dachten. Ich empfand nur noch schmerzliches Verlangen und namenlose Unruhe. Ein bloßer Blick auf Bea zeigte mir, dass der Sturm auch sie durcheinander gebracht hatte. Wir blieben vor der Tür stehen und schauten uns an.
»Vielleicht wäre es dir lieber, wenn wir uns nicht mehr sehen?« sagte ich ohne Überzeugung.
»Ich weiß nicht, Daniel. Ich weiß gar nichts. Möchtest du das wirklich?«
»Nein, natürlich nicht. Und du?«
Sie zuckte die Schultern.
»Was glaubst du denn? Vorher habe ich dich belogen, im Kreuzgang.«
»Womit?«
»Dass ich dich heute nicht sehen wollte.«
Sie fuhr mir mit den Fingern zärtlich übers Gesicht.
»Besser, du gehst jetzt.
Weißt du, wo du mich finden kannst?«
Sie nickte.
»Ich werde warten.«
»Ich auch.«
Ich wartete, bis Bea im Haus verschwunden war und ging dann leichten Schrittes davon, immer wieder zurückschauend. Langsam beschlich mich die absurde Gewissheit, dass alles möglich war, und ich hatte das Gefühl, selbst diese menschenleeren Straßen und der feindliche Wind rochen nach Hoffnung. Als ich zur Plaza de Catalunya kam, sah ich, dass sich in der Mitte ein Taubenschwarm versammelt hatte. Sie ließen keine Handbreit Boden frei. Ein Schleier weißer Flügel, die sich lautlos wiegten. Zuerst wollte ich um sie herumgehen, aber genau in diesem Moment sah ich, dass sich der Schwarm vor mir auftat
ohne aufzufliegen. Ich ging langsam weiter und sah, dass die Tauben hinter mir wieder zusammenrückten. Im Zentrum des Platzes angekommen, hörte ich die Glocken der Kathedrale Mitternacht schlagen. Ich blieb einen Augenblick stehen, mitten in einem Meer silberner Vögel. Das war der merkwürdigste und wunderbarste Tag meines Lebens gewesen. Als ich vor dem Schaufenster der Buchhandlung vorbeiging, sah ich, dass noch Licht brannte. Ich sah jemanden einen Bücherstapel aufbauen und erkannte Fermins hagere, sehnige Gestalt. Ich klopfte an die Schaufensterscheibe. Angenehm überrascht schaute er von seiner konzentrierten Arbeit auf und bedeutete mir, durch den Hintereingang einzutreten. »Noch immer bei der Arbeit, Fermin? Ist doch schon so spät.« »Eigentlich habe ich mir nur die Zeit vertrieben, um nachher zu dem armen Don Federico zu gehen und bei ihm zu wachen. Eloy vom Optikerladen und ich haben einen Schichtdienst eingerichtet. Ich schlafe ja sowieso nicht sehr viel, höchstens 2-3 Stunden.« »Natürlich sind auch Sie nicht untätig gewesen, Daniel. Mitternacht ist vorbei und daraus schließe ich, dass Ihr Treffen mit dem jungen Mädchen ein grandioser Erfolg gewesen ist.«
Ich zuckte die Schultern. »Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.«
»Haben Sie sie betatscht?«
»Nein.«
»Ein gutes Zeichen. Trauen Sie nie einer Frau, die sich so ohne weiteres befingern lässt. Aber noch weniger denen, die einen Geistlichen brauchen, um die Zustimmung einzuholen. Das Filet, wenn der Fleischvergleich erlaubt ist, ist am besten halb durchgebraten. Natürlich, wenn es sich ergibt, sollen Sie auch kein Duckmäuser sein, sondern die Gelegenheit nutzen. Aber wenn das, was Sie suchen, etwas Ernstes ist, wie bei mir und der Bernarda, dann denken Sie an diese goldene Regel.«
»Ist es denn ernst bei Ihnen?«
»Mehr als ernst. Spirituell.« »Und mit diesem Mädchen, Beatrice? Dass sie ein Bild von einer Frau ist, springt ja ins Auge. Aber der entscheidende Punkt ist, gehört sie zu denen, die einem minderjährigen Bürschchen die Eingeweide in Aufruhr bringen? Das ist wie bei einer Magenverstimmung. Spüren Sie da etwas im Magenmund, so als hätten Sie einen Ziegelstein verschluckt? Oder ist es nur ein allgemeines Fieber?«
»Eher ein Ziegelstein«, sagte ich, obwohl ich auch das Fieber nicht ganz ausschließen konnte.
»Dann ist die Sache ernst. Gott stehe Ihnen bei. Los, nehmen Sie Platz. Ich mache Ihnen einen Lindenblütentee.«